SRF 1.
.12:30 Uhr, das sind die Mittagsinformationen von Radio SRF. Ich begrüße Sie zum Rendezvous mit diesen Themen. Mission erfüllt, das sagt der ehemalige US-Geheimdienstler Edward Snowden rund ein halbes Jahr nach seinen ersten Enthüllungen. Für mehr Qualität bei Herzoperationen, die Chirurgen führen ein schweizweites Register ein. Dann, auch heute brechen wir auf in die Arktis. Kirkenes, Startpunkt für Reisen über die Nordsee. Und im Tagesgespräch um 1 eine unorthodoxe Weihnachtsgeschichte und deren ebenso unorthodoxer Autor, der reformierte Pfarrer Josef Hochstrasser. Im Studio sind Brigitte Kramer und Yvonne Lambricke mit den Nachrichten.
Die Gewalt in Südsudan hat mindestens 80.000 Menschen in die Flucht getrieben. Das schätzt die UNO-Organisation für Nothilfe. Allein in den Flüchtlingslagern der UNO seien 45.000 Menschen untergekommen. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat unterdessen alle politischen Akteure aufgerufen, die Kämpfe einzustellen. Es brauche nun einen politischen Dialog und die EU sei bereit, solche Gespräche zu unterstützen. UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon hatte zuvor dem Sicherheitsrat einen Vorschlag unterbreitet, wonach die UNO-Friedenstruppen in Südsudan um rund das Doppelte aufgestockt werden sollen, auf insgesamt 12.500 Soldaten. Ein Landwirt und Politiker aus dem Kanton Zürich wird wegen Verstößen gegen das Tierseuchen- und das Tierschutzgesetz definitiv mit 3.000 Franken gebüßt. Das Bundesgericht hat ein Urteil des Zürcher Obergerichts bestätigt. Der Biobauer hatte sich unter anderem geweigert, seine Rinder gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. Zudem hatte er ein krankes Rind homöopathisch behandelt und keinen Tierarzt gerufen, als sich der Zustand des Tieres verschlechterte. Der frühere Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat eine erste Bilanz gezogen. Rund ein halbes Jahr, nachdem er die umstrittenen Abhörpraktiken des US-Geheimdienstes NSA publik gemacht hatte. Sein Fazit fällt positiv aus. Er sehe seine Aufgabe als erledigt an, sagte er der Zeitung Washington Post. Snowden hält sich derzeit an einem unbekannten Ort in Russland auf. Snowden hatte mehreren Journalisten Dokumente zugespielt. Damit brachte er Anfang Juni die Affäre rund um den US-Geheimdienst NSA ins Rollen. Es wurde unter anderem enthüllt, dass dieser flächendeckend Internetdaten ausspioniert. Mit einer Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO geht Russland gegen die Europäische Union vor. Gemäß dem Wirtschaftsministerium in Moskau geht es um Importsteuern, welche die EU von russischen Unternehmen verlangt. Mit dieser Steuer will die EU die niedrigen Energiekosten für russische Unternehmen der Metall- und Düngemittelindustrie ausgleichen. Diese Maßnahme kostet die betroffenen russischen Firmen jährlich hunderte Millionen US-Dollar, hält das Wirtschaftsministerium fest. Im Juli hatte die EU bei der WTO ein Verfahren gegen Russland eingeleitet. Die EU wehrt sich gegen eine russische Recyclingsteuer auf importierten Autos. Die nigerianische Armee hat, gemäß eigenen Angaben, mehr als 50 Kämpfer der Islamistengruppe Boko Haram getötet. Auf Seiten der Armee seien 15 Soldaten gestorben. Dies nachdem Boko Haram-Kämpfer am Freitag einen Militärstützpunkt angegriffen und in Brand gesteckt hatten. Boko Haram kämpft im mehrheitlich muslimischen Norden Nigerias seit Jahren für einen islamischen Staat. Schwere Stürme beeinträchtigen das Leben in verschiedenen europäischen Ländern. Für Schottland warnen Meteorologen vor orkanartigen Stürmen mit Windgeschwindigkeiten von weit über 100 Kilometern pro Stunde. Starts und Landungen sind auf verschiedenen Flughäfen eingeschränkt und mehrere Fährverbindungen wurden gestrichen. Zudem wurden auf verschiedenen Strecken die Zugverbindungen eingestellt oder stark reduziert. In Frankreich gab es wegen dem Sturmwetter ebenfalls erhebliche Probleme. So sind nach Angaben der Elektrizitätsversorger rund 240.000 Haushalte ohne Strom, 130.000 alleine in der Bretagne. Im Nordwesten von Spanien entgleiste ein Zug, nachdem ein Baum auf die Gleise gestürzt war. Verletzt wurde niemand. Die Behörden riefen für die Atlantikküste in Galizien die höchste Alarmstufe aus.
12.35 Uhr Rendezvous und so geht es bei uns weiter. Wenn die Heizkörper kalt bleiben, vielen Griechen fehlt das Geld für Strom, jetzt reagiert die Regierung. Wenn die Regale bis zum Verkaufsschluss gefüllt sind, für die Großverteiler eine Herausforderung.
Alles, was nicht verkauft werden kann, ist für uns ein Verlust. Und deshalb sind wir schon immer seit jeher bestrebt, wirklich alles so zu optimieren, dass wir möglichst nichts wegwerfen müssen.
Wie gut das gelingt. Wenn ein Ort aus der Eisstarre erwacht, in unserer Arktisserie besuchen wir die norwegische Hafenstadt Kirkenes, der die Eisschmelze, Aufschwung, aber auch Ängste bringt. Und warum der Alltag eines Hirten wenig mit Weihnachtsromantik zu tun hat.
Die meisten haben das Gefühl, dass sie enorm beruhigend Schafshirte, aber ist ja nicht ganz so einfach.
Unterwegs mit einem Schäfer. Auch das später, jetzt zum Wetter.
Am Nachmittag ist es im Norden mindestens teilweise sonnig und in den Alpen bläst stürmischer Föhn, der auch morgen noch anhält. Erst gegen Abend bricht der Föhn zusammen. Morgen setzt allgemein von Westen her Regen ein. Die Höchsttemperatur liegt im Mittelland bei 12 Grad. In den Föhngebieten gibt es bis 18 Grad. Im Süden wird heute der Niederschlag immer kräftiger. Morgen gibt es intensiven Regen und Schneefall. Die Schneefallgrenze liegt bei 500 bis 1200 Metern. Die Höchsttemperatur liegt im Süden heute bei 8, morgen bei 4 Grad.
Eine Operation am Herzen ist einer der schwierigsten Eingriffe im Spital. Doch wie viel und wie gut operieren die hiesigen Ärzte? Das wurde bisher nirgends erfasst. Schweizer Herzchirurgen wollen deshalb ein neues nationales Register einführen. Kantone und Patientenorganisationen freut's. Sie fordern allerdings, dass Patientinnen und Patienten die Daten auch einsehen können. Monika Zumbrunn.
Bypass-Operationen, Herzklappenoperationen oder Operationen an der Hauptschlagader. Die herzchirurgischen Eingriffe in der Schweiz werden in Zukunft in einem Register vermerkt. Fast alle Spitäler, vom Universitätsspital zum Regionalspital, machten mit, erklärt Michele Genoni stolz. Er ist Präsident der Fachgesellschaft der Herzchirurgen.
Wir erfassen die demografischen Daten unserer Patienten, wie alt sie sind, welche Grunderkrankungen sie haben. Wir erfassen die Operation, die wir durchführen, und die Komplikationen und Sterberaten, die nach der Operation auftreten.
Spitäler und Ärzte werden damit vergleichbar und dies verbessert ihre Arbeit. Die Herzchirurgen hätten das Thema Qualitätsmanagement unterschätzt.
Ja, ich glaube, das ist sicherlich so, dass wir eine gewisse Zeit lang zu passiv waren und die Wichtigkeit nicht erkannt haben.
Das neue Herz-OP-Register kommt gut an. Für Margrit Kessler, Präsidentin der Schweizerischen Patientenorganisation, war es höchste Zeit dafür.
Man lässt sich nicht gerne in die Karte schauen. Sie haben immer Qualitätssicherung gemacht, aber nur intern, zum Beispiel während Kongressen. Da haben sie dann ihre Fälle vorgestellt. Aber ich muss sagen, am meisten hat man beim Nachtessen nicht im großen Saal vernommen, was gut oder was eben schlecht ist.
Mit dem nationalen Register wird zwar die Qualitätskontrolle nun offiziell, nur öffentlich sollen die Daten nicht sein. Für Patientenschützerin Kessler kommt dies nicht in Frage. Und auch die Kantone fordern langfristig volle Transparenz. Michael Jordi, Zentralsekretär der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren.
Nicht zuletzt werden alle Gesundheitsleistungen, sei es durch Prämiengelder, sei es durch Steuergelder, im Grundleistungsbereich finanziert. Das heißt, es besteht ein öffentliches Interesse daran, auch zu wissen, was wo gut oder besser gemacht wird.
Die Herzchirurgen hingegen möchten nur zusammenfassende Berichte veröffentlichen. Ihnen liegt aber noch etwas anderes am Herzen. Die Herzchirurgen wollen ein eigenes Qualitätskonzept in der Hand haben, wenn es darum geht, Spitäler zusammenzulegen oder einzelne Abteilungen zu schließen. Heute tobt ein erbitterter Konkurrenzkampf. Die Herzchirurgen stehen deshalb unter politischem Druck. Diesen Sommer beschlossen die Kantone, gewisse Eingriffe, zum Beispiel an der Leber, nur noch an Spitälern mit einer hohen Zahl von Fällen zu erlauben. Für Herzchirurg Genoni wird man der Sache aber nicht gerecht, wenn einzig Fallzahlen als Kriterium für mögliche Konzentrationen im Spitalbereich herbeigezogen werden.
Wir sind nicht gegen eine Konzentrierung. Was wir eigentlich wollen, ist, dass wir die Möglichkeit zur Durchführung von Herzoperationen anhand von objektiven Qualitätszahlen machen.
Entscheidungsgrundlage soll das neue Herz-OP-Register sowie eine Reihe weiterer Qualitätsmaßnahmen sein und nicht bloße Fallzahlen. Die Kantone seien offen für dieses Gegenkonzept der Herzchirurgen, sagt Peter Suter, Präsident des Gremiums, das die kantonalen Gesundheitsdirektoren berät.
Das ist ganz klar, das ist ein Fortschritt und das wird zählen.
Die Fachgesellschaft der Herzchirurgen muss nun zuerst aber den Beweis antreten, dass sie mit ihrer Offensive tatsächlich einen Kulturwandel bei der Qualitätskontrolle in die Wege geleitet hat.
Kein Geld für den Weihnachtsbraten, kein Geld für Geschenke und nicht einmal genug Geld für die Heizung. Viele Griechinnen und Griechen müssen über die Festtage im Kalten sitzen oder sich mit Feuer warm halten. Dafür verbrennen sie aber nicht nur Holz und das wiederum verpestet die Luft. Die griechische Regierung macht der ärmeren Bevölkerung deshalb ein ungewöhnliches Weihnachtsgeschenk. Sie liefert gratis Strom, allerdings nur, wenn die Luftverschmutzung besonders hoch ist. Ich bin nun verbunden mit der Journalistin Corinna Jessen in Athen. Corinna Jessen, können Sie schildern, wie sich die Menschen behelfen, wenn ihnen der Strom für die Heizung fehlt?
Ja, es wird inzwischen so ziemlich alles verbrannt. Also die, wenn in den Wohnungen, wenn es Kamine gibt, dann verheizt man dort, was immer das Haus noch irgendwo in einer Ecke zu bieten hatte, eben auch eben nicht ganz wirklich sauberes Feuerholz, sondern zum Beispiel Spanplatten, wo Chemikalien drin sind oder auch sogar mit Plastik beschichtete Holzstücke. Oder aber eben es geht so weit, dass manche Menschen einfach nur ein Kohlebecken entzünden in der Wohnung und wir hatten erst vor einigen Wochen einen dramatischen Fall, wo ein 13-jähriges Mädchen starb, weil die Mutter versucht hatte, das Schlafzimmer mit einem Kohlebecken zu heizen und das Mädchen lag einer Rauchvergiftung. Einen ähnlichen Fall gab es bereits im vergangenen Winter, wo zwei Studenten ihr Leben so verloren haben.
Wenn die Menschen alles verbrennen, was ihnen in die Hände kommt, das verschmutzt ja auch die Luft. Spürt man das?
Oh ja, man spürt das und man spürt es natürlich vor allen Dingen auch jetzt an den Feiertagen und auch an den vorhergehenden Wochenenden bereits, wenn die Menschen eben vor allen Dingen zu Hause sind. Man riecht es, es stinkt wirklich, es ist eine Art Giftwolke, die über den großen Städten hängt und da legt sich ein bitterer Geschmack auf die Zunge und man hat auch noch Stunden später, wenn man also dann in geschlossenen Räumen ist, einen Geruch, einen spürbaren Brandgeruch in der Kleidung hängen. Es ist durchaus auch auf die Augen brennen, die Schleim- und Atemwege werden mit in Angriff genommen und davor warnen eben auch die Ärzte.
Auch die Behörden schlagen Alarm, wenn die Luftverschmutzung besonders hoch ist, sollen deshalb ärmere Menschen gratis Strom erhalten. Wer genau kann davon profitieren?
Nun, die staatliche Stromgesellschaft bietet auch jetzt schon einen sogenannten sozialen Strompreis an. Den bekommen alle diejenigen, die weniger als 1.000 Euro im Monat zur Verfügung haben als Haushalt. Das sind inzwischen leider sehr, sehr viele. Es sind fast 500.000 und die müssen teilweise noch mit sehr viel weniger Geld auskommen. Diesen Menschen hat man jetzt angeboten, also diesen Haushalten, dass sie an den Tagen, wo Smoke-Alarm ausgerufen wird, 2 Tage gratis Strom bekommen, also an dem Tag, wo der Alarm gilt und einen Tag danach noch. Und dieser Smoke-Alarm wird ausgerufen, sobald die Luftverschmutzung bei 150 Milligramm Feinpartikeln pro Kubikmeter Luft liegt. Und man muss dazu wissen, der europäische Grenzwert liegt eigentlich bei 50, also bei unter der Hälfte, ein Drittel davon.
Gratis Strom für einen doch großen Teil der Bevölkerung. Wer bezahlt denn das?
Nur man hat gesagt, das wird finanziert aus dem Überschuss, den Griechenland ja zum ersten Mal in diesem Jahr seit der Krise erwirtschaftet hat. Vielen Bürgern ist das suspekt und man muss abwarten, wie hoch die Kosten tatsächlich werden. Im Augenblick heißt es, es wären 7 bis 8 Millionen Euro im Jahr. Man muss abwarten.
Diese ganze Maßnahme, bringt die auch etwas?
Nun, es ist noch vielleicht etwas zu früh, das zu beurteilen. Ich persönlich bin natürlich jetzt kein Wissenschaftler. Ich merke heute noch nicht, dass es besser geworden ist. Aber sie ist ja auch noch ganz frisch erst ausgerufen worden. Die Maßnahmen dazu kommt auch noch, der Verkehr und die Industrieproduktion soll gedrosselt werden an den Tagen mit Smoke-Alarm. Nun haben wir jetzt erstmal ein paar Feiertage. Müsste man dann Anfang des Jahres sehen, ob sich das auswirken wird.
Danke für diese Einschätzungen und Informationen. Das war Corinna Jessen, Journalistin in Athen. Nun zu unserer Arktis-Serie. Und da geht es heute aufs und ans Meer. Lange galt die Arktis für Kapitäne als unbezwingbar. Erst vor gut 150 Jahren gelang einem Finnen die erste Durchfahrt. Doch der Weg durch das ewige Eis blieb gefährlich. Unterdessen ist die Arktis wegen der Klimaerwärmung im Sommer offen. Der weltweite Schiffsverkehr macht sich das zunehmend zunutze. Über die arktische Nordostpassage gelangen die Frachter schneller von Asien nach Europa. Umweltschützer sind alarmiert. Doch in Kirkenes, hoch oben im Norden Norwegens, freut man sich über neue Stellen und rosige Wirtschaftsaussichten. Bruno Kaufmann.
Kirkenes, Norwegen, am dunkelsten Tag des Jahres. Die kleine Hafenstadt, fast 2000 Kilometer nordwestlich der norwegischen Hauptstadt Oslo, wirkt an diesem Tag wie eingefroren. Kein Wunder eigentlich, denn das Thermometer ist am Morgen auf unter minus 25 Grad gesunken. Über der Barentssee liegen kleine, feine Nebelschwaden. Die Stille des dunklen Meeres und das Glockengeläute der nahen Kirche vermitteln dem einsamen Besucher an diesem Tag den Eindruck, er befinde sich am Ende der Welt. Dabei sorgt der wärmende Golfstrom dafür, dass Kirkenes ebenso wie das nahe Murmansk in Russland das ganze Jahr über eisfrei bleibt und Kirkenes zum natürlichen Ausgangspunkt für die nördliche Seeroute von Europa nach Asien macht.
It's open, it's serviced by the Russian icebreaker fleet for 5 months.
Die nördliche Seeroute ist offen und wird von der russischen Eisbrecherflotte zwischen Mai und Ende November unterhalten, erklärt Björn Gunnarsson, der Leiter der High North Alliance, des neu gegründeten internationalen Verbandes für die nördliche Seeroute. Der Isländer steht vor einer riesigen Karte in seinem Büro am Hafen von Kirkenes und blickt auf eine Weltregion, die bis vor kurzem eine Terra und Mare incognita war und von der Sowjetunion und später von Russland wie ein Schatz gehütet und bewacht wurde. Doch das hat sich nun grundlegend geändert, hält Gunnarsson fest, denn
there might not even be any sea ice in the Arctic Ocean and like in even 2030. Somewhere in the range, 2030, maybe 40.
Jedes Jahr gibt es weniger Eis entlang der nördlichen Seeroute. Und bis in wenigen Jahrzehnten, bis 2030 oder 2040, dürfte das Nordpolarmeer im Sommer gänzlich eisfrei sein. Gunnarsson hofft deshalb auf einen Seeweg, der die Distanz zwischen Nordeuropa und China fast halbiert. Gerade einmal 3 Jahre sind vergangen, dass ein Frachtschiff erstmals die gut 6000 Kilometer lange Route durchfuhr. Im letzten Jahr waren es dann schon über 30 Schiffe, in diesem Jahr über 100. Eine unglaublich spannende Sache findet Rune Rauzio vom lokalen Gewerbeverband in Kirkenes, einer Stadt mit gut 10'000 Einwohnern.
Utviklingen av nordlig sjørute er veldig spennende. Vi har en situasjon nå hvor vi hadde en nærsagt en fordobling av antall fartøy.
Wir waren lange ein verschlafener Ort, am Rande. Jetzt sind wir plötzlich mittendrin, sagt Rune Rauzio und betont, dass die nördliche Seeroute nicht in erster Linie für den Transit von Bedeutung ist, sondern für die Erschließung der an Rohstoffen sehr reichen Küste Nordsibiriens.
So will denne Routen bli slik at 90% av transporten der vil være.
Da überrascht es nicht, dass sich in den letzten Jahren vor allem Logistikdienstleister in Kirkenes etabliert haben und der Hafen der Stadt für Container und andere Frachtschiffe ausgebaut worden ist. Nachdem die Grenzgemeinde über Jahrzehnte hohe Arbeitslosenziffern aufwies, fehlt es nun an Arbeitskräften und pendeln jetzt gar Fachleute aus dem fernen Oslo ans Eismeer. Die schnelle Entwicklung und Öffnung löst bei der Ortsbevölkerung aber auch Ängste aus, räumt der Gewerbler Rauzio ein.
Ja, nur ein Erde. Du will noch Oslo.
Die Grenz- und Abschottungsmentalität des letzten Jahrhunderts können wir natürlich nicht so schnell ablegen. Aber die bisherigen Erfahrungen mit der Öffnung nach Osten sind fast ausschließlich positiv, betont Rune Rauzio. In dessen Stadt nun neben den traditionellen Sprachen Norwegisch und Samisch vielerorts auch Russisch gesprochen wird.
Für Rune Raffaelsen, den Leiter des Barentssekretariates, dem vor 20 Jahren gegründeten regionalen Kooperationorganes zwischen Norwegen und Russland, hat die Öffnung der Nordostpassage vor allem mit der Energiefrage zu tun.
Der ökonomische Tyngdepunkt der Welt, Rivalisierung der Welt.
Er räumt ein, dass die Nordostpassage auf absehbare Zeit die längere Route über den Suezkanal nicht ersetzen wird. Kommt hinzu, dass die nördliche Seeroute auch in Zukunft, so wie jetzt mitten im Winter, nur zu Kosten offen gehalten werden kann, welche eine wirtschaftliche Nutzung kaum erlauben wird. Was dem in den anderen Jahreszeiten so regen Hafen von Kirkenes eine Art Winterschlaf verschafft.
Bruno Kaufmann aus dem norwegischen Kirkenes, Ausgangspunkt der Nordostpassage. Wie sich das Eis in der Arktis verändert hat, sehen Sie auf unserer Infografik auf www.srf.ch/arktis. Wer heute die letzten Einkäufe macht fürs Festmenü, hat noch immer die ganze Auswahl. Die Regale sind prall gefüllt, obwohl die Läden schon bald für 2 Tage schließen. Geht die Rechnung für die Großverteiler auf und was passiert mit den vielen verderblichen Lebensmitteln, die übrig bleiben? Wirtschaftsredaktorin Dönis Schmutz.
Frisches Brot und Zöpfe. Eine Mitarbeiterin füllt das Brotgestell auf. Bis zum Ladenschluss sollen die Kundinnen und Kunden frische Backwaren kaufen können. Die Gestelle in den Läden sind vor Weihnachten voller als sonst. Die Kundschaft soll sich für die Feiertage mit Lebensmitteln eindecken. Mehr Abfälle nach Ladenschluss gebe es deshalb aber nicht, sagt Nadja Ruch, Mediensprecherin von Coop.
Es wird deutlich mehr gekauft als zu anderen Zeiten. Das heißt, wir setzen viel mehr Ware um als üblicherweise. Und Produkte, die nur beschränkt haltbar sind, liegen daher entsprechend kürzere Zeit im Laden und gehen auch nicht so schnell kaputt.
Außerdem werden bei den Detailhändlern Produkte nahe am Verfalldatum zu reduzierten Preisen verkauft. Und bei Ladenschluss können die Angestellten die Waren nochmals stark verbilligt kaufen. Coop und Migros arbeiten außerdem mit Hilfsorganisationen wie Tischlein Deck dich zusammen, die Lebensmittel an armutsbetroffene Leute verteilen. Andrea Bauer von der Migros.
Man schaut, dass die immer dann kommen, wenn vor allem auch von ihrer Seite her Bedarf da ist. Das ist nicht jeden Tag der Fall, aber man spricht sich gut mit diesen Organisationen ab und das klappt in der Regel auch sehr gut.
Bei denen hingegen lohne sich die Zusammenarbeit mit Hilfswerken nicht, sagt Mediensprecherin Paloma Martino.
Der Anteil der Waren, der am Schluss übrig bleibt, ist so gering, dass es sich für Hilfswerke gar nicht lohnen würde, diesen bei unseren Filialen abzuholen.
Bei denen würden im Vergleich zu anderen Detailhändlern wenig Frischwaren wie Gemüse und Brot angeboten, stattdessen vor allem abgepackte Ware. Auch wenn bei Migros und Coop mehr frische Lebensmittel übrig bleiben, alles dürfen sie den wohltätigen Organisationen nicht abgeben. Wegen der Lebensmittelvorschriften, sagt Nadja Ruch von Coop.
Abgelaufene oder verdorbene Ware, die nicht mehr weitergegeben werden kann, wird zu Tierfutter verwertet oder es entsteht auch Biogas daraus. Also wir versuchen da so viel wie möglich zu verwerten.
Bei Coop würden deshalb weniger als 0,5% aller Lebensmittel wirklich im Müll landen. Bei Migros seien es 0,2%, heißt es. Die Detailhändler heben auch die wirtschaftliche Seite hervor. Andrea Bauer von der Migros.
Für jeden Detailhändler ist das oberste Ziel, wir wollen Waren verkaufen. Und alles, was nicht verkauft werden kann, ist für uns ein Verlust. Und deshalb sind wir schon immer, seit jeher bestrebt, wirklich alles so zu optimieren, dass wir möglichst nichts wegwerfen müssen.
Dass sich die Detailhändler vermehrt Mühe geben, möglichst wenig wegzuwerfen, stellt auch der Geschäftsführer beim Verein foodwaste.ch fest, einer Plattform, die sich für weniger Lebensmittelverschwendung einsetzt. Die Detailhändler müssten vermehrt Rechenschaft ablegen, was mit den Abfällen passiert, sagt Markus Horschler.
Ich denke schon, dass es etwas bewirkt hat, weil es das Bewusstsein aufs Thema in den Läden bis zu den Angestellten runter schärft und damit noch weniger Abfälle produziert werden.
Natürlich würden immer noch Abfälle anfallen und die könnten immer noch reduziert werden.
Die Detailhändler könnten ihre Werbemaßnahmen so betreiben, dass es weniger zu übermäßigem Konsum anregt. Und so auch mithelfen, Abfälle im Privatkonsum zu reduzieren.
Hier seien natürlich auch die Konsumentinnen und Konsumenten gefordert. Denn gerade zu Weihnachten sei die Verlockung groß, zu viel fürs große Fest einzukaufen. Es gibt also noch Möglichkeiten, noch mehr Nahrungsmittel zu essen, statt wegzuwerfen. Nicht nur an Weihnachten.
Denise Schmutz zum Umgang mit dem Überfluss. Ja, und um ein eher karges Leben geht es jetzt. Um Schäfer, die im Winter mit ihren Herden über die verschneiten Wiesen ziehen. Denn sie gibt es auch in der Schweiz noch. Etwa 40 Herden sind unterwegs. Die Schäfer stammen meist aus Italien oder Frankreich. Die Arbeit ist hart und schlecht bezahlt. Einer der letzten Schweizer Schäfer ist Markus Niffeler. Christian von Burg hat ihn im Bernbiet begleitet. Der Alltag eines Hirten in der Weihnachtszeit.
Er sagt nichts, steht einfach nur da mit seinem breitkrempigen Filzhut, seinem Stock und schaut auf die Herde. Markus Niffeler hütet 800 Schafe, schwarze und weiße, seit 23 Jahren jeden Winter. Er wollte das schon früh.
Als wir noch zu Hause waren, bin ich eben mit dem Schaf gegangen, der hier durch kam. Wo der gehört hat, habe ich eigentlich seinen Job und sein Gebiet übernommen.
Das Wintergebiet für seine Schafe reicht von Bern bis Thun. Rechts vor ihm liegt das Mittelland bis zum Schassral, links die Alpenkette. Alles in einem roten Licht, denn eben geht die Sonne unter. Diese Ruhe, diese Einfachheit, das ist das wahre Leben, denken sich viele Leute aus der Stadt. Und immer wieder bekommt Schäfer Niffeler entsprechende Anfragen.
Es ist ein paar Mal Leute probieren. So wie ein Praktikum, das man machen kann. So. Aber die meisten haben es nicht bis dann ausgemacht.
Wenige Wochen oder Tage nur halten sie es aus.
Die meisten haben das Gefühl, dass sie enorm beruhigend Schafshüter, aber ist ja nicht ganz so im Fall. Dass sie abschalten können und dann alles andere vergessen, aber das geht wahrscheinlich nicht so lange.
Die Arbeit ist hart. Am Rand der dicht besiedelten Agglomeration wird das Treiben der Schafe immer schwieriger. Und die Tage sind lang. Im Sommer auf der Alp ist es ein 18-Stunden-Tag. Jetzt, im Winter, ist Niffeler 12 Stunden bei den Tieren. Dann fährt er nach Hause und kümmert sich dort um die Mutterschafe. Seit er zusammen mit seiner Frau den Hof des Vaters übernommen hat, schläft er nicht mehr draußen bei den Tieren. Er lässt sie eingezäunt im Wald mit den Hunden, die aufpassen. Mit einer Pfeife dirigiert er die Hunde. Zwei Pfiffe, das heißt, sie sollen die Herde weiter nach rechts treiben. Langsam zieht die Herde weiter. Niffeler nimmt den Stock und stapft den Hang hoch. Oben am Waldrand stellt sich Niffeler unter eine alte Eiche. Hier hat er die Übersicht. Die Sonne ist unterdessen weg. Der Hirte steht über seiner Herde, schaut in die ersten Sterne. Die Weihnachtsgeschichte drängt sich förmlich auf. Niffeler kennt sie natürlich, diese Geschichte. Aber sie sagt ihm nicht viel.
Es kommen schon ab und zu Leute kommen, fragen, so. Ein bisschen mehr religiös oder so, aber dann habe ich nicht so viel im Hut eigentlich.
Und auf die Frage nach seinem Weihnachtswunsch für sich und die Welt, da muss er nur lachen.
So wie ich. Gerne Wetter und ein guter Bitz Gras für die Schafe.
Gutes Wetter und genügend Gras, das lässt seine Schäfchen wachsen. Und das bringt Geld, denn er verkauft ihr Fleisch. Alle zwei, drei Wochen wählt er 20 bis 50 Lämmer aus. Und auch die alten Schafe lässt der gelernte Metzger verwerten.
Die alten Mutterschafe werden vielleicht verwurstet oder Kebab gebraucht. Moslem natürlich viel. Aber die werden schon verwertet.
Aber viel verdient er nicht in diesem Geschäft. Die Wolle der Schafe stört heute nur noch.
Das Fleisch ist das Einzige, das man verkaufen kann. Wolle, das zahlt nicht einmal die Schere. Der Scherlohn ist doppelt so teuer, wie es für die Wolle wirklich gibt.
Trotzdem kommt er über die Runden, weil er nur ganz wenig braucht. Seine Frau, die ihm täglich bei der Arbeit hilft, hat ab und zu einen Nebenjob. So reicht das Geld für die Familie. Und Zeit, um Kollegen zu treffen und noch mehr Geld auszugeben, die hätten sie sowieso nicht, sagt Niffeler.
Mit zwei gehen wir manchmal, bringen wir es fertig für eins geht's nachts essen pro Winter.
Sonst sehe er nur selten andere Leute. Schäfer Niffeler nimmt den Stock in die Hand und zieht mit seiner Herde zum Übernachten in den Wald.
Damit ist es eins geworden. Gleich hier bei uns das Gespräch mit dem eigenwilligen Pfarrer Josef Hochstrasser. Das nach dem Wichtigsten dieses Mittags in den Schlagzeilen. Yvonne Lambricker.
Die Gewalt in Südsudan hat mindestens 80.000 Menschen in die Flucht getrieben. Das schätzt die UNO-Organisation für Nothilfe. Die EU-Außenbeauftragte Catherine Ashton hat alle politischen Akteure aufgerufen, die Kämpfe einzustellen. Und UNO-Generalsekretär Ban Ki-moon will die UNO-Friedenstruppen in Südsudan um rund das Doppelte aufstocken. Ein Landwirt und Politiker aus dem Kanton Zürich wird wegen Verstößen gegen das Tierseuchen- und das Tierschutzgesetz definitiv mit 3.000 Franken gebüßt. Das hat das Bundesgericht entschieden. Der Biobauer hatte sich unter anderem geweigert, seine Rinder gegen die Blauzungenkrankheit zu impfen. Der frühere Geheimdienstmitarbeiter Edward Snowden hat eine erste Bilanz gezogen, rund ein halbes Jahr, nachdem er die umstrittenen Abhörpraktiken des US-Geheimdienstes NSA publik gemacht hatte. Er sehe seine Aufgabe als erledigt an, sagte er der Zeitung Washington Post.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.